In Köln ist Bestechung und Bestechlichkeit kein Fremdwort, das weiß man. Hier wird es aber gerne als Kölscher Klüngel etwas verniedlicht. Das Extrageld nehmen, das Schmiergeld nehmen auf Verwaltungs- und Politikebene ist auch in Indonesien. Und dort schauen wir heute hin, fester Bestandteil der Gesellschaft. Über das Ausmaß und die Folgen spreche ich mit Simon Köhnen. Er hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Korrupsi, Korruption in Indonesien. Einen schönen guten Tag, Herr Köhnen.
Guten Tag, Frau Gebert.
Wo ist Ihnen denn dieses systematische Abkassieren in Ihrer Zeit in Indonesien viel und oft begegnet?
Ja, Frau Gebert, Korruption zieht sich wie ein roter Faden durch die indonesische Gesellschaft und man findet eben überall Fälle von Korruption. Es werden Projekte schlecht und mit minderwertigen Materialien durchgeführt, weil eben zu viel Geld in Bestechungen und Provisionszahlungen fließt. Entsprechend gibt es viele Korruptionsfälle. Ein konkretes Beispiel, dort wurde in Kalimantan für ein Krankenhaus medizinische Geräte benötigt. Die Ausschreibung wurde dann jedoch zugunsten eines Unternehmens entschieden, dessen Preise 200.000 Euro über dem Marktwert lagen. Diese Differenz ist dann von dem übrigens deutschen Unternehmen als sogenannte Kickback-Zahlung an die indonesischen Entscheidungsträger zurückgeflossen. Auf diese Art und Weise landet Geld, welches für das Gesundheitswesen bestimmt ist, in den Taschen einiger korrupter Beamter. Auswirkungen von solchen Fällen sind dann, dass Baukosten explosionsartig ansteigen und medizinische Versorgung für arme Bevölkerungsgruppen unerschwinglich bleibt.
Bleiben wir mal auf dieser Ebene des Gesundheitssektors. Es gibt auch Meldungen darüber, dass die Krankenschwester, der Arzt durchaus mal mit Extrageld sich bestimmte Behandlungen bezahlen lassen. Die Gründe für diese Art der Korruption ist doch ganz oft, dass die Menschen einfach von dem, was sie als Gehalt bekommen, gar nicht leben können.
Richtig. Also die Ursachen für die Korruption in Indonesien, wie auch anderswo, sind sehr vielfältig und sind oft in einer Mischung aus politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen zu finden. Also wenn etwa ein indonesischer Polizist das Benzingeld für sein Polizeimotorrad selbst an einer Straßenkreuzung erwirtschaften muss, hat er wenig Wahlmöglichkeiten. Das System und seine wirtschaftliche Situation lassen ihm dann keine Wahlmöglichkeit und er muss entsprechend an einer Straßenkreuzung Korruptionseinnahmen generieren.
Wenn wir aber auf die nächsthöhere Ebene gehen, Sie sagen, es hat einmal wirtschaftliche Folgen, das ist in diesem vielleicht Fall so. Ja. Dann gibt es die nächste Ebene, das ist die politische, wo auch sich Korruption quer durchzieht durch das politische System.
Das ist richtig. Also wenn man die jüngere Geschichte Indonesiens betrachtet, ist die Zeit unter dem Diktator Suharto für das Ausmaß der heutigen Korruption relevant. Unter Suharto, der bis 98 regiert hat, gab es ein Schattensystem, welches parallel zu den legalen Strukturen existierte und sehr effektiv funktionierte. Das System generierte Korruptionszahlungen, bei denen immer ein Teil des Geldes nach oben abgeliefert werden musste und so bei Suharto ankam. Ein Teil durften die verschiedenen Hierarchieebenen unten behalten, aber wer wie viel kassieren durfte und wer wie viel abliefern musste, war sehr streng reglementiert. Und so wurde eben die indonesische Gesellschaft wirklich von oben nach unten durchkorrumpiert und das prägt bis heute. Als dann aber nach dem Sturz Suhartos und der dann anschließenden Demokratisierung diese strengen Regeln für dieses Schattensystem wegfielen, hat das dann dazu geführt, dass jede Behörde, jedes Ministerium die eigene Chance gewittert haben und auf eigene Rechnung Gelder eingesammelt haben. Also diese strengen Regeln wegfielen, haben sich regelrechte Profitcenter herausgebildet und die Folge war und ist, dass die in der Gesellschaft und in den Institutionen, in der Politik verankerte Korruption zunächst noch wildere Formen angenommen hat.
Jetzt ist das fast 10, 15 Jahre her, dieser Demokratisierungsprozess in Indonesien. Und die Regierung versucht ja durchaus mit bestimmten Maßnahmen gegen anzuarbeiten. Greifen diese Maßnahmen einfach nicht?
Diese Maßnahmen greifen durchaus. Und es gibt auch aus der Zivilgesellschaft heraus eine sehr positive Gegenentwicklung. Also Korruption wird mittlerweile überall thematisiert. Jeden Tag werden Korruptionsfälle in den Medien behandelt. Künstler und Intellektuelle setzen sich gegen die Korruption ein. Und auch in der Politik hat man viel getan. Der amtierende Präsident Susilo Bambang Yudhoyono hat die Korruptionsbekämpfung zu einem wichtigen Politikziel gemacht. Und bereits im Jahr 2002 wurde die Komisi Pemberantasan Korupsi, das ist eine Antikorruptionsbehörde zur Bekämpfung der Korruption, ins Leben gerufen, übrigens mit Unterstützung deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Und diese Antikorruptionsbehörde macht landesweite Informationskampagnen, koordiniert die Arbeit der Behörden, die mit der Korruptionsbekämpfung befasst sind, führt aber auch selbst Ermittlungen und strafrechtliche Verfolgungen durch. Und jeder Bürger kann sich anonym bei der KPK melden und Korruptionsverbrechen anzeigen. Es sind auch schon hochrangige Politiker, Minister und Gouverneure mit teilweise langen Haftstrafen ins Gefängnis gewandert. Also es passiert viel, es ist viel passiert, aber die Gesellschaft ist eben nach wie vor von der Korruption geprägt. Und wenn ein Mensch schon als Schüler lernt, dass er seinen Lehrer bestechen muss, um eine gute Note zu bekommen, hat das Folgen für eine Gesellschaft. Korruption beginnt dann etwas Selbstverständliches zu werden und wird Teil der Kultur. Mhm. Das ist wandelbar, aber es bedarf eben großer Anstrengungen, um die Korruption wieder aus einer Gesellschaft zu verbannen.
Mhm. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass auch mit Hilfe deutscher Gelder, mit Hilfe deutscher Entwicklungszusammenarbeit diese Antikorruptionsbehörde ihre Arbeit aufnehmen konnte. Es gibt ja ausländische Investoren durchaus auch aus Deutschland und diese besagten Institutionen für die Entwicklungszusammenarbeit in Indonesien, haben die denn eine Chance, wenn sie dort investieren wollen, wenn sie dort agieren wollen, dieser Korruption auszuweichen, oder müssen sie sich quasi diesem System auch etwas anpassen, um überhaupt agieren zu können?
Also zunächst einmal muss, wer in Indonesien lebt oder in Indonesien Geschäfte machen will, muss sich mit dem Problem der Korruption intensiv befassen und auseinandersetzen und eine Haltung dazu entwickeln. Und es gibt mittlerweile ein hohes Bewusstsein, was Korruption angeht. Und man hat eben auch die Möglichkeit, dann auf solche Fälle und auf Ansinnen, die an einen herangetragen werden, zu reagieren. Aber man muss sich natürlich auch in dem kulturellen Umfeld vorsichtig bewegen und kann vielleicht auch andere Formen der Kontaktpflege nutzen, die eben dann nicht mit Korruptionszahlungen in Verbindung gebracht werden. Aber egal, wer nach Indonesien geht, muss sich mit dem Thema befassen.
Vielen Dank, Simon Köhn, über die Korruption und die Folgen dort für Indonesien. Und wer jetzt ein bisschen mehr wissen möchte und weitere Informationen zum Thema sucht, Simon Köhn hat ein Buch darüber geschrieben, ich habe es bereits gesagt, mit dem Titel Korrupsi, Korruption in Indonesien. Erschienen ist es im Kellner Verlag, und Hinweise darauf finden Sie bei uns auf der Homepage unter domradio.de. Herr Köhn, vielen Dank für die Information.
Vielen Dank, Frau Gebert.